Hallo, hier ist BibleTunes mit der Themenstaffel Christ und Politik. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. BibleTunes ist politisch neutral. Wir sprechen keinerlei Empfehlung aus, außer vielleicht, Christen gehören in die Politik. Wir wollen zum Nachdenken und zum Dialog anregen. Viel Freude bei der heutigen Episode. Heute im Interview Jonas Hoffmann mit Claudia Weyand zum Thema Bildung.
Mal über Bildung reden. Jonas, warst du ein guter Schüler?
Nee, war ich nicht. Beziehungsweise es kommt drauf an. So Mathe-Sachen sind mir relativ einfach gefallen. Ich habe so eine leichte Legasthenie, deswegen war Deutsch und also Diktat war die 6 gesetzt. Oh. Ich habe mich in der 10. Klasse unfassbar über eine 5,5 gefreut, weil das genau dazu gereicht hat, dass ich eine 3,4 im Gesamtschnitt erreicht habe und ich dann gerade noch so die 3 bekommen habe. Bin da wie ein Gummiball durchs Klassenzimmer gehüpft, weil ich genau wusste, was drauf ankommt. Geschichte hat mich fasziniert, Religion hat mich fasziniert, da war ich auch richtig gut. Andere Sachen, die mich nicht so interessiert haben, war dann so mittel.
Hast du gute Erinnerungen an die Schulzeit?
Eher weniger. Tat mir in meiner Klasse schwer. Ich war auch quasi von der 1. bis zur 10. Klasse in der gleichen Klasse. Mhm. Oder mit vielen, die wir halt da so gemeinsam sind. Und ich war auch so ein Spätpubertierer. Das hat alles nicht geholfen. Ich war groß und dick. Das hat auch nicht geholfen. Und ich konnte ganz schlecht mit Konflikten umgehen. Und ich habe da über meine körperliche Größe das kompensiert. Hatte da auch diverse Einträge wegen Raufereien und so weiter. Es gab dann einen kritischen Moment. Den habe ich schon auf großer Bühne bei der Verabschiedung von Wolfgang Tschemisch, meinem damaligen Rektor, gesagt, dass ich zum Rektorengespräch gebeten wurde, weil klar war, wenn jetzt noch eine Sache passiert, dann fliege ich von der Schule. Und er auf eine sehr coole Art und Weise gesagt hat, Jonas, so geht's nicht weiter. Und du musst Strategien finden, anders geht's nicht, wie du Konflikte anders löst. Das war so, ich glaube, so ein Übergang zwischen 8. und 9. Klasse. Das war sehr, sehr prägend und es hat dann irgendwas wirklich in mir als 14-Jährigen ausgelöst, dass ich wirklich angefangen habe, über Sprache, über Kommunikation, über Rhetorik Konflikte zu lösen. Deswegen ist es auch so ein, finden viele, die mich von ganz früher, das ist auch sehr witzig, dass ich jetzt heute eigentlich hauptsächlich über Konfliktlösungen diskutiere. So. Und das jetzt ein Teil meines Jobs ist. Deswegen, nee, Schule war herausfordernd, also hat mich, ich war aber viel geschwänzt. Es hat mir dann richtig Spaß gemacht, wenn meine schriftlichen Realschulprüfungen durch waren, witzigerweise, weil dann alles irgendwie der Druck weg war, man sich irgendwie über die Themen auseinandergesetzt, wo man ins Mündliche ging, das war dann das, was einem auch eher so liegt. Und dann ist irgendwie auch eine coole Dynamik bei uns in der Klasse gab. Deswegen so die letzten 3-4 Monaten habe ich damit dann auch irgendwie wieder versöhnt, aber ja.
Okay, weil du gehst ja jetzt regelmäßig auch wieder zurück an die Schule und stellst dich den Schülerfragen. Hast du da Flashbacks?
Wenn ich in meiner alten Schule bin, wo ich eben, hast du ja gesagt, bin ich ab und zu mal, finde ich schon sehr witzig, da auch die gleichen Menschen zu treffen. Mhm. Meine Lehrkräfte, die damals auch gearbeitet haben, die so langsam jetzt so ins Seniorenalter rüber wechseln. Das Gebäude, wo ich da in der FS angefangen hat, waren da 6 Klassen. Ich bin in Tumringen im heutigen Mettle zur Schule gegangen, in die Grundschule, später in Containern, in Inslingen und so weiter. Das war alles auch sehr, sehr wild. Deswegen diese neuen Gebäude, das war für mich alles neu und so. Aber hat dann schon noch viele Situationen von früher so im Kopf.
Gibt es jetzt klassische Fragen, die dir dann da gestellt werden, die du immer wieder von Schülern hörst?
In Schulen war bis vor 2 Jahren die Frage nach Mariana immer die Frage.
Okay, also, die Nummer ist
immer,
durch.
immer. Kommt jetzt viel, viel, viel seltener, kommt aber manchmal noch. Die spannenderweise jetzt auch die letzten 2-3 Jahre vermehrt zur Rente. Das bewegt Schüler sehr, sehr, sehr viel, finde ich spannend und nachvollziehbar zugleich. Aber das, glaube ich, was Schülergespräche ausmachen wollen, ist schon, dass sie erstmal abchecken wollen, was das für ein Typ.
Sind junge Menschen heute politischer geworden?
Viel. Also als ich kann mich nicht erinnern, dass wir in meiner Schulzeit in der Klasse irgendwie über Politik diskutiert hätten oder über politische Dinge. Ich erinnere mich, die Anschläge des 11., also in USA, in New York, 11. September, da haben wir dann über das gesprochen, aber nicht in einem politischen Kontext, sondern eher in einem, okay, da ist jetzt was Krasses passiert, ja, und wie gehen wir damit um, und dann konnten wir unsere Abschlussfahrt an dem Stellen nicht machen, weil unser Lehrer Angst hatte zu fliegen und so. Also aber da haben wir jetzt nicht darüber politisch diskutiert, ob jetzt die Reaktion der USA darauf gerechtfertigt ist oder nicht oder wie auch immer. Das wäre ja so, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das weiß ich, ist heute komplett anders in Klassen. Das kriege ich auch von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern gespiegelt, dass sie ganz heftige politische, auch tagespolitische Debatten in Klassen haben, wo sie auch komplett überfordert, weil die das auch nicht oft nicht kennen, dass man so heftig und so auch weit auseinanderliegend diskutiert, dass dann halt irgendwie auch wirklich Leute in der Klasse sind, die Teil der jungen Alternative sind und Teil der Linken und die da halt aufeinander klatschen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst, hast du gerade erzählt, auf einer hier ansässigen, sehr großen christlichen Privatschule. Das ist nicht gerade der deutsche Standard.
Nee.
Wird dir das manchmal zum Vorwurf gemacht, dass du dort ja quasi die plüschige Version von Schule erlebt hast und gar nicht weißt, wie Schule wirklich ist?
Nee, weil die FAS, die ich damals erlebt habe, nicht die plüschige Version der Schule war, sondern sie war klein. Meine Eltern wurden damals, wo ich in die erste Klasse gekommen, eher gefragt, wie könnt ihr quasi so unverantwortlich sein in so eine komische Schule, die gar nicht richtig Strukturen hat und so. Das machen, ob das was wird, so. Also das war eher die Angst, wo ich dann 2002 von der Schule runtergegangen bin, da das eigentlich alles etabliert hat und so. Da fing das erst langsam an, dass so die FAS eine Instanz hier in der Region war oder dass, sag ich mal, auch Leute aus gehobenen Schichten ihre Kinder dahin geschickt haben mit dem Ziel, dass sie dort eine bessere Bildung erhalten als jetzt vielleicht an einer staatlichen Schule. Deswegen, der Vorwurf wär falsch. Und also ich glaube, vieles, was damals bei uns an der FAS noch war, das wird es heute alles auch nicht mehr geben. Auf der anderen Seite sehe ich heute schon auch einen gewissen Skepsis auf das System Privatschule.
Weil?
Weil das Stärke unseres deutschen Bildungssystems ist, dass am Schluss jeder durchs System irgendwie durch muss oder auch kann. Und quasi und im besten Fall Kinder aus ärmsten und reichsten Schichten einer Klasse sind und beide Seiten daran höchst interessiert sind, dass dieses eine gute Schule ist, dass die gut finanziert ist, dass die Gebäude in Ordnung sind, dass die Toiletten in Ordnung sind, dass sie ihre Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Und wenn es jetzt aber so ist, dass gewisse Bevölkerungsschichten sich aus irgendwelchen Gründen aus diesem gesamten Komplex rausziehen, kommen wir ganz schnell zu so amerikanischen Verhältnissen, wo, ich sag mal, alle Individualgruppen so ihr eigenes Ding machen und der Staat für die Kinder, um die sich irgendwie niemand kümmert, dann so ein Auffangbecken wird, wo dann alle, die dann Entscheidungen tragen, das sind ja dann oft auch wohlhabende Leute, sagen, ja, da kann man sparen. Und das ist in den USA, finde ich, in aller krassen Härte so, wer dort auf eine staatliche Schule geht, ist eigentlich vom Bildungserfolg schon ab der ersten Klasse ausgeschlossen, weil ich komme halt nur kriege nur einen Studienplatz, wenn ich von einer guten Schule komme, da sind auch Noten und sowas dann auch gar nicht so relevant, gibt es zum Teil gar nicht, sondern ich brauche eine gute Schule und eine gute Schule kostet Geld. Und dann gibt es die 1, 2, 3 unfassbar intelligenten Menschen, die quasi über Stipendien, über wirklich hochkarätige Leistungen das System schlagen, aber das sind halt die einzelnen Ausnahmen. Und deswegen bin ich Fan von einem Bildungssystem, was wirklich für alle ist und wo Privatschulen sage ich mal, nicht die Chance haben, über dieses Markenzeichen, wir können eine bessere Bildung als der Staat, Marketing zu machen. Das war ja auch nicht der Grundgedanke der FAS. Bis heute bin ich überzeugt, auch nicht der Grundgedanke der FAS. Und deswegen kann ich da mit der FAS auch in vielem gut leben, aber die Grundkritik, und das weiß ich auch, dass innerhalb der FAS viele das auch sehen, dass man da einen elitären Stand schafft, die finde ich ganz wichtig.
Wenn du jetzt sagst, es entscheidet sich am Geld, ob jemand gute Bildung bekommt oder nicht, wo klemmt es denn?
Also primär entscheidet sich an der Herkunft, wie man aufwächst, und dann am Geld. Und Herkunft auszugleichen ist schon ein harter Job. Also wenn man als Kind nicht gelernt hat, zum Beispiel zu diskutieren oder einen Stift zu halten oder kritisch zu denken, dann habe ich es von Anfang an in der Schule schon mal schwer. Mir begegnen heute manchmal so 16-, 14-Jährige, wo ich denke, boah krass, die können Dinge, die habe ich erst mit Mitte 20 gelernt, und die können das einfach von Haus aus und sind da natürlich viel schneller unterwegs, unabhängig davon, ob sie jetzt, sage ich mal, im Kopf ideal verdrahtet sind oder halt so gewöhnlich, so wie jeder andere und ich halt auch. So. Und da diese Themen, das auch auszugleichen durch Systeme oder auch natürlich auch schlechte Erfahrungen zu Hause auszugleichen in Bildungssystemen, das ist mordsschwer und sehr teuer. Also nur Geld hilft da auch nicht, sondern es muss auch Strukturen, die ineinander greifen, die funktionieren, und dann noch die passende Personal, die passenden Ressourcen, das kostet halt Geld. Deswegen ist schon ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Aber ohne das wird es richtig schwierig. Weil wenn wir in der ersten Klasse Kinder verlieren, dann tragen wir die auch als Gesellschaft aus einer also höchst ökonomischen Betrachtung bis zur Rente durch. Mhm. Das zeigt auch viel Statistik. Wer so in der Grundschule schon irgendwie sich also abgehängt wird, tut sich sehr, sehr schwer hinten raus. Es gibt viele positive Einzelbeispiele. Die Mehrheit bleibt aber eigentlich so ein bisschen in dem System.
Also müsste man ja eigentlich sagen, das Geld ist gut aufgehoben.
Jeder Euro, den wir in Bildung investieren, und das fängt halt in der Kita an, ist ein verdammt gut investierter Euro.
Und warum gibt es zu wenige Euros dafür?
Weil für viele andere Dinge halt auch Euros braucht. Weißt du, Debatten.
Es ist ja ein bisschen, als würde ich so einen Sparplan haben. Also der ja irgendwann sich wirklich auszahlt.
Die Frage ist, wer braucht's? Und ich glaube, das ist eine Debatte, die wir im Politischen schon auch führen, weil jemand, der jetzt, ich sag mal, aus einem entspannten Hintergrund kommt und auch gut verdrahtet ist und so, der ist auch erfolgreich mit 30 Kindern in der Klasse, und wenn jetzt die Toilette irgendwie nicht so optimal ist und wenn es keine Schulsozialarbeit gibt, der kommt da durch das System durch. In dem Moment, wo ich irgendein Hindernis habe, der kommt halt nicht dadurch. Und da diskutiert man über jedes zusätzliche Geld halt auch. Und die Frage ist, wen habe ich im Fokus? Möchte ich quasi die High Potentials ideal durchbringen? Mache ich extra Züge für die, die später mal wirklich die Chance haben, sehr erfolgreich sind? Oder will ich das in die Breite machen? Und das ist, würde ich sagen, die politische Diskussion, Spitze oder Breite.
Und wo bist du?
Ich bin Breite. Das ist auch wahrscheinlich nicht voll überraschend. Ich glaube, ich nehme da meine Bundeswehrerfahrung mit. Ich war da mit 5 komplett unterschiedlichen Männern aus unterschiedlichsten Hintergründen 3 Monate in einem Zimmer. Und ich habe so viel über Menschen gelernt wie wahrscheinlich nie. Also da war jemand mit einem ungarischen Hintergrund, mit einem marokkanischen Hintergrund, mit einem türkischen Hintergrund, einem Berliner Hintergrund und einem Kölner Hintergrund, und ich hier unten als frommer Loracher. So. Ich habe so viel über das Zusammenleben und über Menschen und unterschiedliche Realitäten gelernt wie vorher nie. Und das ist meine Hoffnung, dass das in Schulen auch stattfindet. Und weil das eine Kompetenz entwickelt, die man sonst nicht hinkriegt. Und wenn man da jetzt sagt, okay, die absoluten High Potentials, die greifen wir von ganz am Anfang schon mal ab, dann fehlen die ja auch in der Gruppe, und denen fehlt eine Verständnis für die Lebensrealität von jemandem, der sich halt wirklich schwer tut, ein Einmaleins irgendwie durchzukriegen und dass der trotzdem wertvoll sein kann. Und diese Kompetenz, diese Sozialkompetenzen, die halte ich für extrem wichtig. Und das kriegt man nur in der Breite hin.
Wenn ich mit meiner Familie von Hamburg nach Bayern oder von Sachsen nach Nordrhein-Westfalen ziehe, dann gibt es für die Kinder manchmal ein böses Erwachen. Nennt sich Föderalismus. Warum ist das heute noch so, dass jedes Bundesland schulisch sein eigenes Süppchen kocht? Ist das noch zeitgemäß?
Ich würde sagen, ja. Föderalismus heißt ja, oder wir heißen ja auch nicht Republik Deutschland, sondern Bundesrepublik Deutschland. Wir sind ein Bund von 16 Bundesländern. Das wissen auch viele nicht. Eigentlich geht die Macht aus den Ländern heraus aus. Also das Grundgesetz regelt, welche Macht die Länder an den Bund abgeben, nicht andersrum. Mhm. Und ich habe einen tollen Geschichtslehrer gehabt, das hat mich auch interessiert. Und dann haben wir, muss 9., 10. Klasse gewesen sein, den Nationalsozialismus durchgemacht. Ich weiß, machen alle, gibt es auch viele Debatten darüber, ob das so klug ist, wie man das aktuell macht. Aber der hat uns in einer Punkt getriggert und gesagt, also wenn ihr irgendwann mal Diktator werden wollt, braucht ihr zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist, ihr müsst die Jugend kontrollieren und das zweite ist, ihr müsst die Bildung kontrollieren. Und mit diesen zwei Methoden kriegt ihr die Elternhäuser und ihr steuert, wie das Gedankengut funktioniert. Und mit dieser Erfahrung heraus hat man in der Bildung den Föderalismus gemacht, dass kein Mensch die Macht hat, alleine die Bildung in Deutschland zu kontrollieren. Das ist ein Schutzmechanismus gegen die Demokratie, also gegen eine Diktatur. Und deswegen, und dieser Schutzmechanismus, der ist manchmal anstrengend, auch an vielen ändern, aber ich halte den gerade heute für ganz besonders wichtig, dass eben niemand in Deutschland sagen kann, dieser Bildungsinhalt ist wichtig und der ist nicht richtig. Dieser Wettbewerb zwischen den Bildungssystemen, der funktioniert zum Mittel, aber es kommen doch immer wieder auch neue Impulse raus. Den halte ich für immer noch für wichtig. Hat nicht, dass man es nicht besser absprechen kann, weil vieles, zum Beispiel gemeinsame Schulabschlüsse, kann man in dem Föderalismus wunderbar über Absprachen lösen. Es gibt ja die Bildungsministerkonferenz, die können solche Entscheidungen treffen. Da könnte man viel besser machen. Oder die Bayern und Baden-Württemberg haben ja die Extrawurst mit den Sommerferien. Das ist ungerecht. Wir profitieren von diesen Sommerferien. Da könnte man auch sagen, okay, nee, wir gucken, dass wir da gerechter mit und den anderen 14 Bundesländern umgehen.
Das ist aber großzügig von dir.
Nein, ich mag keine Ungerechtigkeiten. Ja, das merke ich. Auch wenn man selber davon profitiert. Ich finde die Sommerferien, wie sie in Baden-Württemberg liegen, auch super. Also,
klasse. Schule hat sich verändert. Mein Vater hat zum Beispiel sehr großen Wert aufs Einmaleins gelegt. Ich habe dann immer mit dem Taschenrechner argumentiert, dass ich das ja auch so gut nachrechnen könnte. Er sagte dann, dass wir später, wenn wir mal einkaufen gehen oder so, ja nie einen Taschenrechner einfach in meiner Tasche haben. Heute wissen wir.
Er hat nicht recht gehabt.
Das war, ja, die Generation Smartphone lächelt müde. Muss man Lehrpläne heute mal kräftig abstauben?
Also Lehrpläne muss man immer abstauben, beziehungsweise auch neue Sachen dazu tun und vor allem Sachen raus. Also unser Schulsystem basiert in den Grundfesten immer noch auf dem preußischen Schulsystem vor 150 Jahren. Und das hat man dafür eingeführt, um Soldaten und Beamte zu generieren. Das ist das Ziel des Schulsystems gewesen. Deswegen auch diese Unterschiedlichkeit der Gliederung. So die, wo sich mit Lesen und Schreiben und Rechnen schwer tun, darum geht's. Die machen eine ganz kurze Schulbildung, die sollen Landwirte werden, so im besten Fall noch so ein Handwerker. Wobei, da gibt es noch das Mittlere, die können das okay, die sollen irgendwie eben Handwerker werden oder sonst irgendwas, oder vielleicht so mittlere Soldaten. Und dann haben wir die denen halt Schreiben und Lesen und Rechnen sehr einfach fällt. Das sollen Beamte werden, das sollen Offiziere werden. So und das gleiche System haben wir schlussendlich bis heute. Und da würde ich schon sagen, naja, da würde ich schon im System sagen, ich glaube, heute funktioniert unsere Gesellschaft, unser Schichtendenken komplett anders. Deswegen glaube ich auch dieses Auftrennen nach der Fähigkeit, ob man eben gut Mathe und gut Deutsch und vielleicht noch Englisch kann, ein schwieriges System. Und in den Lehrplänen und dann im Einzelnen, und das haben wir aber auch in ganz vielen Bereichen, kam vieles immer dazu, was gut war. Viel ist aber nicht rausgeflogen. So, weil, so, und das ist, dann wird so ein System immer dichter, immer komplexer, immer voller. Und wir kriegen ja auch ganz viele E-Mails von Menschen und Verbänden und so, die richtig gute Ideen haben, was alles noch in den Lehrplan zusätzlich rein soll. Es gibt ganz selten eine Idee, die dann irgendwie mal kommt, die sagt, hey, das könnte man doch wirklich lassen.
Man könnte ja unter der Schülerschaft mal eine Abstimmung lostreten.
Ja, mal da nicht den Bock zum Gärtner auf der anderen Seite machen. Also nee, das ist total wichtig. Und zum Beispiel, das muss man ehrlich sagen, der Landesschülerbeirat, ein total tolles Gremium, Wahnsinn, was die da machen. Die sind die einzigen gewesen, die das vorgeschlagen haben im großen Umfang. Und die haben halt Religion wegstreichen wollen und gesagt, dann lieber Ethik, also lassen wir die Religion weg und machen die Hälfte Ethik. So, ist jetzt nicht zu Applaus in Baden-Württemberg gekommen, weil die aus meiner Sicht auch guten Gründen, aber man muss es denen zugestehen, die haben einen Lösungsansatz gebracht, der wirklich funktioniert. Viele andere bringen halt Lösungsansätze, die dann in der Praxis nicht funktionieren.
Alle paar Jahre gibt es einen Wechsel in den Ministerien, dann wird plötzlich die Schule reformiert. Neue Bildungsziele, Strategien, Lehrpläne, Bücher, plötzlich G8, dann G9, dann wieder G8, oder wieder G9, oder man weiß schon gar nicht mehr. Im Prinzip hat man immer das Gefühl, wenn man mit Lehrern ins Gespräch kommt, ist alles immer nur so eine Verschlimmbesserung. Kann man Schule nicht irgendwo auf der grünen Wiese nochmal neu erfinden? Also ganz neu denken?
Könnte man schon. Aber, also das ist richtig teuer. Okay. Und das können wir uns auch als drittwirtschaftsstärktes Land der Welt nicht leisten.
Aber wir können ja an ganz vielen Stellen was abgucken.
Wir können wahnsinnig viel abgucken. Und wenn man jetzt, sage ich mal, so in die Bildungsforschung reingeht oder guckt, wer da richtig gut unterwegs sind, bleibt man schnell in Skandinavien hängen. So, okay. Die machen es wirklich gut. Zum Teil auch in China. Die sind zum Teil auch richtig gut, vor allem was die Spitzen anbelangt. China würde ich kurz machen, das geht halt mit wahnsinnig viel Härte, viel Druck. Das würde auch mit unserem Grundgesetz nicht so passen. Deswegen machen wir das fast China wieder zu. Und Skandinavien, die arbeiten einfach strukturell mit einer hohen Digitalität. Da kriegt halt der Erstklässler sein iPad, wo dann halt alles irgendwo drauf ist, wo auch alles ineinander greift. Und die arbeiten mit einem Schulsystem für alle in recht kleinen Klassen. So, und das zeigt schon, das ist schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Es gibt jetzt einige skandinavische Länder, die gemerkt haben, ja, erste Klasse ist mit einem Tablet doch früh, den gibt es erst ab der 5. oder so. Aber das ist schon, wenn man so die Bildungsleute fragt, die da auch sich begeistern für so ein bisschen der Standard. Wenn ich ein Bildungssystem auf der grünen Wiese machen würde, dann würde das wie folgt aussehen, dass es ab 2 Jahren eine für Eltern kostenfreie Bildung für ihr Kind gibt, in Form von Kita und Kindergarten. Man dann irgendwie in eine erste Klasse wechselt, man dort bis zur 6. Klasse bleibt und dann nach der 6. Klasse sagen kann, okay, ich will jetzt wirklich irgendwie auf ein Gymnasium und da vielleicht nochmal einen Test oder sowas macht, ob man eben so das Set an Fähigkeiten mitbringt, um so einen Wechsel aufs Gymnasium machen. Der Rest macht einfach noch bis zu 10 Jahre eine Sekundarschule fertig, um dann einen direkten Anschluss entweder in berufliche Schulen, also berufliche Gymnasien oder sowas zu gehen, oder, das ist ganz wichtig, einfach eine gute Lehre machen zu können. Das wäre so, wie ich es mir gerne bauen würde. Und das Spannende zum Beispiel mit diesen 6 Jahre Grundschule, da sagen alle Lehrer, das wäre mega gut, weil halt in der 4. Klasse ist es echt schwierig, irgendwie die persönliche Leistung mit der oder die persönlichen Fähigkeiten mit der Fähigkeiten des Elternhauses auseinanderzuhalten. Bei der 5., 6. Klasse geht es da schon nochmal, sieht man das dann schon deutlich klarer. Und natürlich kann jemand, der 13, 14 ist oder 12, 13, 14, deutlich besser für sich auch entscheiden als mit 9 oder 10, welchen Schulweg man da gehen will, weil da schon auch viele Reifeprozesse auch stattfinden. Die Schweizer machen das ja nicht aus Zufall, dass sie da auch an dem Punkt das so setzen. Und dann, und der andere Punkt ist, würde auch deutlich die Grundschule nochmal stärken. Und ich glaube, dass es auch gut wäre für alle Kinder, also diese Idee nach 9, dass die Leute, die sich am schwersten in der Schule tun, dass sie nach 9 Jahren fertig sind und mit 14, 15 in eine berufliche Ausbildung gehen, das finde ich schon auch sehr abgefahren. Also ich glaube, lieber da ein Schulsystem bauen, wo Leute, die sich da schwer tun, auch wohlfühlen, mit meinetwegen mal ein halbes Jahr Praktikum, mit Monate rein Sport, mit Monate so, also Schule da anders machen, aber dass man weiß, okay, die ersten 10 Jahre Schule, die sind irgendwie gesetzt.
Und könnte man das in einem Bundesland, Stichwort Föderalismus, tatsächlich mal einfach ausprobieren? Meinetwegen absolut. Ein kleines Bremen, also, Saarland.
Also Baden-Württemberg, also Berlin hat es auch 6 Jahre Grundschule zum Beispiel gemacht. Aber also rechtlich ist genau der Föderalismus die Möglichkeit, dass wir in Baden-Württemberg so eine Entscheidung, wie ich jetzt mal mache, einfach treffen könnten. Okay. So ein Gesamtentwurf würde bedeuten, wir müssten jede Grundschule in Baden-Württemberg neu bauen oder umbauen, weil halt das irgendwie alles nicht mehr passt. Würde bedeuten, dass wir aus der Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule und Gymnasien plus nochmal allen beruflichen Gymnasien und sowas irgendwie Lehrkräfte aus ihrem kompletten Kontext rauslösen müssten und die auch irgendwie eine neue Form bringen müssten. Also würde wahnsinnig viele Konsequenzen für ein System haben, aber entscheiden könnten wir das mit 77 plus 1 Abgeordneten im Landtag.
Okay. Weiß nicht, ob jetzt alle Lehrer damit so glücklich werden.
Ja, genau. Beziehungsweise auch da, das ist ja auch das Schwierige bei Bildung, dass auch die Lehrerschaft ja auch eine höchst diverse Vorstellung hat und auch da unterschiedliche Prioritätensetzungen hat. Wobei jetzt mit dem Modell, was ich gezeichnet ist zum Beispiel die Lehrergewerkschaften super happy wären. Und auch viele Lehrkräfte, die es jetzt schwer haben, das muss man sagen, Lehrkräfte im Sekundarbereich, also Werkrealschule, Realschule, die kämpfen wirklich und die haben vor allem leider auch keine wirkliches perspektivisches, positives Bild. So, weil... Und das würde ich auch Kritik machen, die Debatten finden im Gymnasialbereich statt. Da sind wir wieder so ein bisschen mit dem Thema, was wir vorher angesprochen haben. Da kriegt auch das Land zahlt auch für jeden Gymnasiasten deutlich mehr als für jeden Realschüler. Also die haben auch faktisch mehr Möglichkeiten. Okay. Und es fehlt irgendwie für den Sekundarbereich eine Lösung, auf die sich erstens alle einigen können und wo man sagt, okay, das ist jetzt unsere Perspektive, wo es hin soll. Deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis gerade für die Lehrer im Sekundarbereich.
Du bist studierter ITler. Macht dich Digitalisierung an Universitäten und Schulen nicht auch hin und wieder sprachlos?
Also noch eine kurze Ergänzung. Ich war der erste Realschüler, der an der DHBW Wirtschaftsinformatik studiert hat und abgeschlossen hat über so einen beruflichen Zugang. Deswegen habe ich bis heute kein Abitur, sondern nur ein Studium. Aber ich halte bis heute Vorlesungen. Jetzt bald das 10. Jahr tue ich Einführung in die Wirtschaftsinformatik und gucke, dass ich da irgendwie reingucke. Jetzt die DRBW ist da, die ist gut ausgestattet, da sind die Unternehmen drin, die gucken auch immer, dass es irgendwie okay ist. Finanziell könnte man auf Landesebene, finde ich, da deutlich mehr machen. Das ist die billigste Hochschule von allen. höchster Return of Invest. Auch der höchste Anteil von Nicht-Akademiker-Kindern in Hochschulen sind an den dualen Hochschulen. Du merkst, ich bin Fan. Aber ich glaube, im Hochschulbereich, da fehlt es jetzt nicht zwingend so an diesen Alltagsdingen. Da geht es eher um diese Spitzenforschungsfrage, im Sinne von, wie viele Quantencomputer haben wir irgendwie bei uns? Wie können wir Forschung in diesem Hochkomplexbereich machen? Haben wir genug Rechenzentren? Also da reden wir schon über Multimillionen-Investitionen in so ein Ding. Bei Schule sieht es ganz anders aus. Also da haben wir auch so das Problem, nicht zwingend vom Föderalismus, sondern zwischen der unterschiedlichen Verantwortung von Kommunen und dem Land. In Baden-Württemberg ist so, die Kommunen zahlt das Gebäude und die Ausstattung des Gebäudes und der Computer gehört zur Ausstattung des Gebäudes. Das Land zahlt die Lehrer. So, und bildet die Lehrkräfte. So. Und deswegen ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt entscheiden würden, wir machen jetzt die Grundschule auf 6, bedeutet das, dass die ganzen Kommunen in Chaos kommen, weil sie müssen da jetzt plötzlich alles irgendwie umbauen. Und wo jetzt so das Thema also am Anfang den einen Computerwagen oder den einen Computerraum, den man da in so einer Schule gebraucht hat, das haben die Kommunen halt finanziert, weil gehört dazu. Das ist aber natürlich was ganz anderes, wenn jetzt eigentlich der Anspruch ist, das wäre jetzt meiner, so da, so ab der 7. oder 5. Klasse hat jeder Schüler sein elektronisches Gerät, auf dem die Arbeit und das Alltag irgendwie drauf stattfindet. Das ist eine ganz andere Hausnummer, auch kostentechnisch. Mhm. Und das ist halt bisher nie so richtig, das ist bis heute nicht so sauber geregelt. Da hat der Bund plötzlich Geld gegeben, das Land gibt auch ein bisschen Geld, die Kommunen irgendwie auch. Deswegen hängt es so in der Luft. Das ist das, auch das Problem, dass man da keine saubere Lösung für hinbekommt.
Inwieweit würdest du denn sagen, dass dieses fehlende Equipment schadet?
Es schadet an der Stelle, dass wenn wir uns im internationalen Vergleich dann vergleichen, deswegen ist ja auch ganz viel Druck im Bildungssystem, dass man merkt, man international ist man irgendwie noch so am Mittelfeld und dann guckt, was die anderen richtig gut machen, dann kommt man eben ganz schnell auf Struktur und Ausstattung, dass man da merkt, oder fallen wir hinten runter. Es nimmt den Schülern, die das brauchen, die Chancen. Wenn ich jetzt zu Hause, also jetzt bin ich ITler, ich glaube, IT-technisch werde ich meinen Töchtern einiges mitgeben können, das wird nicht das Problem sein. Wenn jetzt aber Kinder aus nicht einem digital affinen Haushalt kommen, dann und das auch nicht in der Schule lernen, wie man damit gut umgeht, und es geht einerseits darum, das technisch zu verstehen. Man sagt immer, junge Menschen sind so, die können Digitales und so. Nee, die können wischen. Also meine These ist, dass in meiner Generation man viel mehr von Technik gelernt hat, weil man sich halt mit diesen komplexen Technik auseinandersetzen musste, wenn man, wie ich zum Beispiel, Computer spielen wollte. Das braucht man heute alles nicht mehr. Mhm. Es funktioniert wunderbar einfach und man muss sich gar nicht mit der Technik auseinandersetzen. Deswegen die technische Kompetenz vermitteln, die Kompetenz, wie man es bedient, zu vermitteln und auch die, sag ich mal, kritische Kompetenz, wie ich mit den Informationen, die auf diesem Gerät ankommen, umgehe, wie ich mich selbst begrenze, um nicht in eine Sucht hineinzufallen. Das ist beim Thema Digitalen immer auch ein wichtiges Thema. Und wenn das an der Schule nicht stattfindet, weil entweder die Geräte nicht da sind oder die Lehrkräfte nicht die Kompetenzen haben, um das gut zu vermitteln, dann gehen ganz, ganz viele Chancen flöten. Und dann können wir unsere Kinder nicht ideal auf die Zukunft vorbereiten.
Gefühlt ist beim Thema Schule jeder Experte, weil man war ja schon mal da. Wer darf denn im Landtag über Bildung bestimmen? Sind das Bildungsexperten oder Abgeordnete, die halt sich für solche halten?
Also erstmal bin ich froh, dass ich selber nicht im Bildungsbereich bin, weil, wie gesagt, da ist auch gar nicht jeder Experte. Und bei uns sind es 3 Abgeordnete, die dem Bildungsausschuss sind. Also es gibt für jedes Thema einen Ausschuss, Bildungsausschuss. Und das sind in dem Fall 2 ehemalige Schulleiter, die wirklich da auch viel Praxiserfahrung, unfassbar viel Herzblut in dieses Thema reinsteckten. Aber natürlich, das ist das größte Ministerium meines Wissens, wenn nicht sogar das, also doch, ich glaube, das größte Ministerium, wo natürlich diese, ich glaube, 30.000 Lehrkräfte managt, die wir in Baden-Württemberg haben, die vielen, vielen Schulen, die ganzen Themen. Und da sind natürlich auch viel innerhalb des Ministeriums. Und am Schluss für die praktischen Entscheidungen steht natürlich die aktuelle Bildungsministerin da in der Verantwortung. Deswegen, das sind schon die Fachleute, die sich damit auseinandersetzen. Aber jede größere Veränderung muss natürlich den ganzen Landtag, das heißt alle 154 stimmen darüber ab, ob jetzt das eine gute Sache ist oder nicht.
Naturwissenschaften, Rechtschreibung, Vokabeln, das ist in der Schule zumindest ziemlich eindeutig. Das ist beim Religionsunterricht ja nicht der Fall. Wir können uns als Christen ja unglaublich fetzen beim Gendern oder Kreationismus versus Evolution, Sexualethik, Frauenbilder. Kann man das überhaupt noch unterrichten? Kannst du verstehen, warum manche die Abschaffung des Religionsunterrichts fordern?
Ja, ich kann es verstehen. Ich teile nicht die Meinung. Also jetzt gar nicht ausgrund so Argumentation. Und ich glaube auch, wir brauchen eine neue Form des Religionsunterrichts. Der Religionsunterricht, wie er jetzt tickt, ist ja so, man gibt evangelisch und katholisch. Und normalerweise machen auch die beiden Kirchen das selber. Das heißt, da ist entweder ein Pfarrer drin oder ein Religionspädagoge, der evangelische oder katholische Theologie studiert hat. Und das heißt ja auch Bekenntnisunterricht. Das heißt, dass dort nach diesem Bekenntnis das gemacht wird. Jetzt ist die gesellschaftliche Realität so, dass zu diesen zwei großen Kirchen, in Baden-Württemberg sind es ziemlich genau die Hälfte, nur noch der Menschen gehört. Das heißt, die andere Hälfte wird von diesen zwei Kirchen überhaupt nicht repräsentiert. Und da sind jetzt auch nicht alles Atheisten und Agnostiker, sondern natürlich ist die Frage, haben wir da auch einen Anteil, gerade bei Kindern von Muslimen. Wir haben die orthodoxe Kirche, die richtig groß auch in Deutschland ist, die, glaube ich, auch wirklich die drittgrößte ist. Die sind halt so versplittert in griechisch-orthodox, russisch-orthodox und so weiter. Deswegen ist es auch nicht ganz so einfach. Aber es ist die Frage, okay, wie managt man das? Mhm. Und dann natürlich auch die Frage, okay, wie gehen wir mit den Kindern um, die aus ihrem Elternhaus überhaupt keine religiöse Bezüge haben? Was sollen die jetzt irgendwie machen? Was ich die Erwartung an Schule hätte, ist, dass Kinder religiöse Kompetenz haben, weil das Religion in Zukunft keine Rolle mehr spielen wird. Ich glaube, diese Vorstellung, die war vor ein paar Jahren noch ziemlich breit, ich glaube, von der können wir uns verabschieden. Religion ist global überall auf dem Vormarsch oder Religiosität. Und deswegen, und wenn man die Welt verstehen möchte, und das soll Schule bilden, muss man Religion verstehen. Und wenn ich nicht verstehe, warum jetzt mein muslimischer Mitschüler so und so tickt oder in einem Geschäftssystem, unternehmerischen, wenn ich das nicht verstehe, fehlt mir ein zentraler Teil der Informationen. Und deswegen wünsche ich mir oder will ich, dass Religionskompetenz vermittelt wird, dass man Ahnung hat, wie die Religion des Gegenübers tickt, wo sie deckungsgleich ist, wo sie sich unterscheidet. Und auf der anderen Seite finde ich, und das könnte man ja sagen, es gibt, das nennt sich dann Religionspädagogik, so, dass es halt neutral ist. Aber wenn ich richtig Religion erfahren will, muss das ja schon jemand kommunizieren, der da mit Leib und Seele hinten dran steht. Das heißt, neutral darüber zu berichten, erklären, das funktioniert halt auch nicht. Und das beides wünsche ich mir und das wäre meine Erwartung, in Religionsunterricht da reinzukriegen. Dass man in einem Religionsunterricht diskutieren kann, warum für Kreationisten das ein wichtiges Thema ist. Und dass man aber auch diskutieren kann, dass es jetzt für Gläubige, die jetzt Kreationismus nicht so super finden, auch funktioniert theologisch. Oder warum man auch als Christ jetzt nicht nur hardcore gegen Abtreibung sein kann, aus einer theologisch argumentierten Perspektive. Und am Schluss, Ethik ist ja das Nachdenken der Moral. All diese Moralsysteme unterschiedlicher Religionen miteinander zu verbinden und darüber zu überlegen, was ist ethisch richtig. Das finde ich, ist für mich so eine total positive Position. Und wenn wir dahin kommen, dann kriegen wir hier einen Himmel auf Erden hin.
In Schule hat die Weltanschauung eher einen Hintergrundcharakter, also Lehrer dürfen zwar zu ihrem christlichen Glauben stehen, müssen den aber unter Umständen ein bisschen hinten anstellen. Wie ist das bei dir in der Politik? Darfst du deinen Glauben nach vorne rücken oder kommt das einfach gar nicht gut?
Ja, das sind ja zwei Fragen. Das eine ist, darf ich das? Absolut. Die Freiheit des Abgeordneten ist wirklich auch im Grundgesetz hoch angesetzt. Ich kann sagen, was ich will. Und wenn ich jetzt wirklich mit meinen Aussagen nicht eine Straftat begehe, also zum Beispiel den Holocaust leugnen würde, wenn ich andere Menschen zutiefst beleidigen würde, dann darf ich das alles. Mhm. Wo, wie, was ankommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das kann ich mir dann auch natürlich überlegen, welche Aussage beim Wie jetzt wie ankommen würde und da so taktisch unterwegs sein. Natürlich spielt Politik auch in dieser Ebene irgendwie statt, dass man vielleicht bewusst Leute triggern oder aufregen möchte und andere Leute bauchpinseln möchte mit dem, was man sagt. Ich finde, Religion und Glaube muss einen Platz in Politik haben, aber nicht den Hauptplatz. So, deswegen, ich finde es total wichtig, dass jemand weiß, der mich wählt, okay, ich habe einen christlichen Hintergrund. Aber ich will auch, dass jemand, der muslimisch glaubt oder überhaupt nicht glaubt, weiß, dass ich ihn gut vertrete, weil es mir um die Sache geht und ich jetzt nicht auf einer missionarischen Tour unterwegs bin. Mhm. So, und das finde ich, diese Spannung ist wichtig und ich würde es auch andersrum drehen. Ich glaube, ein Glaube, der nicht politisch ist, ist tot.
Das heißt, wir brauchen viel mehr Christen in der Politik?
Ich glaube, wir brauchen auch Politik in Kirchen. Also das begegnet mir manchmal und das fühle mich da auch voll geehrt, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, es ist so gut, dass es einen Christen in der Politik gibt. Das ist erstmal schon mal ganz falsch. Es gibt ganz, ganz viele Christen in der Politik, die irgendwie ihr Christentum ganz unterschiedlich leben oder auslegen. Und hinten dran steckt ja auch so ein Bild, hey, dadurch wird dann einfach aus der alleinigen Tatsache, dass ich irgendwie christlich aufgewachsen bin und mich zum christlichen Glaube bekenne, kommt automatisch gute Politik raus. So einfach ist die Welt nicht. Weil das natürlich abhängig davon ist, wie ich lesen kann. Ich muss jede Woche einen fetten Ordner durchlesen. So, das ist so ein Beispiel. Das kommt darauf an, wie ein Abgeordneter kommunizieren kann, wie er Probleme auslösen kann, wie er analysieren kann. Und mit welchen Schlüsse er aus seinem Glauben auch rauszieht, ob man dann in die eine Richtung abbiegt und sagt, nee, da bin ich dafür oder dagegen. Das geht nämlich meistens ohne Problem ist beides. Und deswegen, ich fühle mich dann geehrt, wenn so Aussagen kommen. Aber andererseits denke ich auch, hey, mir wäre es wichtig, wenn du eine Spur mehr und kritischer damit auch mit mir als Mensch umgehen würdest. Und deswegen, es schadet überhaupt nicht, wenn mehr Christen in die Politik gehen. Ganz im Gegenteil, wenn Menschen, die sich Gedanken gemacht haben über ihre Werte, über ihre alles Mögliche, die wissen, okay, sie sind nicht der Nabel der Welt, sondern es gibt was Größeres, was irgendwie über uns allen steht. Und es geht nicht nur um mich, sondern es geht um uns als Gemeinschaft und zwar vor allem hier auf der Erde und nicht erst irgendwann mal später. Ich glaube, so Menschen braucht's in der Politik und da gibt es ganz viele tolle Christen, aber es gibt auch ganz viele tolle Menschen, die jetzt keine christliche Prägung haben und die das jetzt alles nicht so abholt, die solche tollen, also solche wichtigen Grunderkenntnisse für sich geschlossen haben und die ich da auch wahnsinnig wertschätze.
Was würdest du den jungen Leuten raten, wenn sie sich politisch engagieren wollen? Wo können sich Schüler schon einbringen oder Studenten?
Wenn man sich politisch engagieren will, ist es theoretisch einfach, man tritt einfach in eine Partei ein, das geht überall einfach online, das ist eine Sache von 5 Minuten. In der Praxis sind es natürlich sehr, sehr, sehr weite Schritte und es muss auch nicht für jeden passen. Für mich war der Weg, dass ich am Anfang gesagt habe, okay, ich mache Jugendarbeit, weil ich dankbar war, dass ich in meinen schwierigen Jugendjahren irgendwann mal dann auch Jugendleiter hatte, die halt irgendwie 3, 4, 5 Jahre älter waren als ich. Und irgendwie so 2 Schritte vorwärts waren, in Anführungszeichen, ja, Lebenserfahrung, mich daran teilhaben lassen. Und das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Und das hat mir dann auch total viel Sinn gegeben, der zu sein, der 2, 3 Schritte weiter ist als 14-, 15-Jährige. Und mit denen gemeinsam diese krasse Zeit der Teenagerjahre irgendwie zu erleben. Das war irgendwie mein Weg, wo ich irgendwie gestalten konnte. Und später dann bin ich irgendwie so in dieses Hochschulpolitik gerutscht und dann eben in die echte. Aber das war irgendwie meins. Ich glaube, die Frage zu stellen, okay, wo kann ich mich heute mit meinen Möglichkeiten einsetzen, um als Wohl für andere irgendwas beizutragen? Da kommen am Schluss ganz unterschiedliche Antworten raus, die gut sind, die wir unbedingt brauchen. Und dann aber auch in einem zweiten Schritt sagen, okay, und wo würde ich mich politisch einsortieren? Komme ich vielleicht sogar mit einer Partei klar? Das sind Schritte, die sicherlich, die mir gut getan haben und wo auch, glaube ich, vielen gut tun würden. Und was meine ich mit Partei klarkommen? Wo ich zum allerersten Mal auf einer SPD-Veranstaltung war, hat mein Vorgänger gesagt, er ärgert sich über seine Partei jeden Tag, aber es ist immer noch die Partei, über die er sich am wenigsten ärgert. Und das halte ich für eine ganz gute, grundsätzliche Haltung zu einer Partei. Ich halte das auch eine gute Haltung für eine Kirche. Da hinzukommen und dann zu sagen, okay, ich gehöre jetzt dazu und beteilige mich da und stärke damit das Gemeinwesen, weil alleine rumzurennen und Gutes zu tun, das funktioniert nicht.
Okay, ich trete in eine Partei ein mit 15, 16. Dann komme ich vielleicht irgendwann in so ein, weiß ich nicht, was gibt es da, Stadtparlamente oder Jugendorganisationen.
Jugendparlamente gibt es jetzt immer mehr.
Und wenn ich jetzt aber vorhabe, Bundestag, das ist mein Ding, ist das ein bisschen so wie, ich wäre gern Fußballnationalspieler oder ist das wirklich was, was man planen, anvisieren und durchziehen kann?
Das Fußballnationalspieler ist gar nicht ein schlechter Vergleich, weil es gibt so viele Leute, die sagen, hey, ich würde gerne mal Profifußballer werden. Aber die Plätze sind da doch sehr, sehr rar. Also es gibt so 600 Bundestagsabgeordnete plus minus. Und
sind mehr als Bundesliga.
mehr, also, ja, so also ungefähr so viele wie Bundesligaspieler wahrscheinlich. Ja.
Nationalspieler.
Die bleiben da aber auch alle viel länger. Die gehen ja nicht mit 30 irgendwann in Rente, sondern in der Tendenz eher nach 70. Deswegen anderes schwieriges Thema. Aber mal so ins Vollamt zu Politik zu gehen, das ist ein Privileg, das haben ganz wenige. Und die meiste Politik findet ja in Kommunalparlamenten eben statt und das machen die ehrenamtlich. Also 95% plus minus, wahrscheinlich noch mehr, sind Leute, die Politik machen, die das für ein paar hundert Euro Aufwandsentschädigung machen und die sich da wahnsinnig reinhängen. Das, so wie ich das jetzt seit 4 Jahren machen darf, das im Vollberuf zu machen, das ist ein Mordsprivileg und das ist auch nicht planbar. Ich sage auch jungen Menschen, die zu mir kommen, sagen, hey, wie komme ich vorwärts? Und so sage ich, es gibt in der Politik 2 Wahrheiten, wenn man da beruflich sich in Anführungszeichen entwickeln kann. Das erste ist, nichts passiert zufällig. Ich muss irgendwo Verantwortung übernehmen, eben mal irgendwie diese Hürde von einem Parteieintritt, irgendwie kandidieren für ein kommunales Gremium, einen Ortsvereinsvorsitz machen, also so Parteiarbeit vielleicht auch irgendwie. Das macht auch nicht nur alles immer Spaß, aber macht Sinn. Aber da irgendwie bewegen und auf der anderen Seite eben, das ist es nichts planbar. Es kann sein, dass eben über Jahrzehnte quasi so ein Slot nicht aufgeht, weil halt gerade ein toller Abgeordneter vor Ort da ist und es gibt halt nur einen davon. Und wenn man den dann halt auch anguckt und denkt, ah, der macht das richtig gut und das wird schwierig. Und andersrum kann es halt auch sein, wie in meinem Fall, ich bin in die Partei, in die SPD 2016 eingetreten und ein paar Monate später hat mich der Kreisvorsitzende gefragt, ob ich für den Bundestag kandidieren will, weil es eben da gerade eine Lücke gab. Und dann habe ich das gemacht. So. Und dann lief dann irgendwie vieles dann eben wieder hinten dran. Deswegen, es braucht gute junge Menschen, die sich politisch engagieren und die dann, wenn sich so eine Chance auftut, den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe da jetzt echt voll ins kalte Wasser, wenn das Sinn macht, macht nicht immer Sinn, aber das als Berufsplanung zu machen, wäre ein ganz, ganz schlechter Plan, weil dafür ist es hier viel zu unsicher. Es ist immer ein Mandat auf Zeit, eben, ich weiß, im März sind Wahlen, am Schluss weiß ich nicht, wie die Baden-Württemberger final abstimmen. Und dann kann es sein, dass ich neu wieder zurück in meinen alten Job muss oder nicht. Und für viele wird es das bedeuten. Also ich arbeite jetzt natürlich mit vielen zusammen, die sehr sicher sind vielleicht sogar, dass es im März endet. Mhm. Und andere, die so genau auf der Kippe sind und andere, die jetzt, und zu der Gruppe gehöre ich schon, eher gute Chancen haben. Und es hat auch nichts mit Leistung zu tun.
Würdest du irgendwann gerne in die Bundespolitik wechseln?
Ich bin Gott froh, in der Landespolitik zu sein, hat mehrere Aspekte. Der erste ist, es ist irgendwie halbwegs noch vertretbar irgendwie mit Familie, also so halbwegs. Bei Bundespolitik, gerade aus Lörrach, weil das am weitesten weg von Berlin, wird es wirklich, wirklich schwierig. Das zweite, Landespolitik ist an vielen Stellen fachlicher, weil es sich eben an vielen Punkten um Fachpolitik dreht. Und man hat auch einen Tick mehr Gestaltungsspielräume oder in den Bereichen. Und gerade ich in meinem Digitalbereich, da gab es jetzt nicht so viel Vorarbeit. Da konnte man wirklich viel drehen. Deswegen bin ich echt froh, in Landespolitik zu sein und habe da jetzt auch gerade überhaupt kein Bedürfnis auf Bundespolitik.
Und wenn es plötzlich passiert?
Es passiert nicht. Man muss sich aktiv entscheiden. Und es ist nicht so, dass man dann, also in den aller seltensten Fällen wird man quasi gezwungen, sowas zu machen. Kann auch mal passieren, das ist aber eher genau das Gegenteil, sondern es andersrum, dass am Schluss doch sehr viele da gerne hinwollen und dass man dann sich halt durchsetzen muss durch eine Gruppe von Leuten, die das aus meiner Perspektive, also wo ich viele auch denke, boah, die werden richtig, richtig gute Abgeordnete. Deswegen.
Du bist an dem Platz, wo du hingehörst.
So, Stand heute würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Zukunft ist auch nie planbar.
Wir sind sehr gespannt. Und vielleicht laden wir dich ja wieder ein, wenn du sehr plötzlich gerne einen Ministerposten hast oder nein, wir würden dich auch so einladen. Vielleicht fallen uns ja noch ganz viele Fragen ein und vielleicht haben wir auch nach unserer Reihe jetzt ganz viele Fragen, die noch auflaufen, wo Leute sagen, da hättet ihr mal ein bisschen mehr bohren müssen. Oder diese oder jene Frage, die würde sich
ausgewichen.
Ganz genau. Also insofern vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die du investiert hast hier. Und viele Stunden Rede und Antwort gestanden bist, hast, weiß nicht. Und wir hoffen, wir sehen dich wieder.
Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben auch gut unterhalten. Das gehört ja zu so einem Format auch irgendwie dazu. Und natürlich kann man mich auch bei allen Fragen oder sowas einfach anschreiben. Und ich gucke, dass ich da auch drauf antworte. Und ich komme gerne auch nochmal wieder.
Also wir haben ja jetzt gehört, man kann dich per Insta oder WhatsApp, was auch immer, anschreiben und dich dann nach Hause ins Wohnzimmer einladen.
Ich oder war auch schon in diversen Wohnzimmern.
Ja, sehr witzig. Also, dann vielleicht auch demnächst mal wieder im Studio. Danke dir.
Vielen Dank.